Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica, Folge Nummer 161. Und das meine ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich habe richtig Bock. Wir sind in der Spoiler-Season, wir sind vor einer Spoiler-Season. Wir haben den A voll zu tun mit Videos und Sachen. Ja. Und es kommt so viel aktuell auf uns zu. Ich habe richtig Bock.
Viel zu tun, viel zu tun. Merkt ihr auch schon, dass Ende des Jahres ist? Wir haben heute nämlich ein paar Themen. Zum einen besprechen wir ein bisschen die neue BNR-Announcement vom 19. September zum Thema Pauper. Dann haben wir quasi einen kleinen Abschlusstalk zum Thema Warhammer 40k, wo wir die Decks nochmal uns anschauen, welche Previews wir am spannendsten finden und ob wir denn selber zugreifen würden. Und dann, du hast eben schon gesagt, die Ende der eine Preview-Season ist der Anfang der nächsten. Unfinity-Previews haben angefangen und wir werden die Zeit nutzen, ein bisschen über das Set allgemein zu reden und auf was ihr quasi Ausschau halten solltet während den Previews. Der ausführliche Talk über dann Lieblings-Previews und Co., das kommt dann irgendwann in der Zukunft, aber die Prio bei Unfinity ist vielleicht ein bisschen niedriger, wenn andere Themen anstehen. Und zu guter Letzt, wenn noch ein paar Minuten Zeit sind, ask us anything. Aber bevor wir loslegen, ganz kurzer Hinweis, dass, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren. Dasselbe natürlich auch gerne für Spotify und andere Podcatcher, wo auch immer ihr uns hört. Wir haben Instagram, wir haben Twitter. Da könnt ihr uns auch gerne, sehr gerne folgen und auch taggen, wenn ihr irgendwelche Fragen oder weitere führende Themen habt. Wenn ihr Fragen habt, die wir im Podcast besprechen sollen, geht dafür in den Discord und dann werden sie in unserer Rubrik Ask Us Anything besprochen. Finanzielle Unterstützung geht von eurer Seite natürlich auch über patreon.com/gamery. Als kleines Dankeschön kriegt ihr den Podcast in voller Länge vor allen anderen zugespielt. Und noch ein ganz kleiner Hinweis in Sachen Discord, denn der Medion-Mann organisiert gerade mal wieder eine Pioneer-Liga. Das ist mittlerweile schon die fünfte. Das heißt, das wird so in wöchentlichen Rhythmen ablaufen, wo man immer wieder neu gepairt wird mit anderen Leuten von dem von der Liga. Und es gibt tolle Wanderpokale in Form von einer Playmat, die es dann halt für den Gewinner gibt. Ein paar andere Preise vielleicht auch noch. Aber wenn ihr darin Interesse habt, ein bisschen Spelltable, Pioneer zu zocken, dann schaut auf dem Discord vorbei und meldet euch dort im passenden Thread. Und ich würde sagen, legen wir mal los mit dem ersten Thema, und zwar den Pauper-Bannings. Wir haben eine sehr kurzfristige ersten Tweet bekommen von Gavin Verhey, der Teil des Pauper-Format-Panels ist, die ja das Format ein bisschen im Blick haben und Entscheidungen treffen zu Bannings und Unbannings. Und wir haben 4 Karten gebannt bekommen. Was haben sie denn alle zusammenhängend und was war das große Thema für dieses Banning?
Wir haben 4 Initiative-Karten. Initiative ist die Fähigkeit aus Baldur's Gate, wo man eben so eine Art Dungeon durchlaufen hat, wo man halt am Anfang einmal die Initiative ergreift, in diesen Dungeon reingeht und solange man in dem Dungeon bleibt, jeder Upkeep einen weiteren Move macht. Da waren einige Karten pauperlegal und 4 Stück sind davon jetzt weg. Namentlich Vicious Battle Ragger, den ich persönlich sehr, sehr geil fand, weil den habe ich echt geliebt. Der war cool. Underdark Explorer, Steering Bard und jetzt ist es wieder schwierig. Ja, Arakorka Sneak. So, genau. Glaube ich. Und das sind halt 4 von 7 Initiative-Karten, die generell im Pauper legal sind. Sie haben nicht alle rausgenommen, ne?
Genau, und was auch ein ganz großes Thema bei gerade diesen Bannings sind, ist, glaube ich, mit Ausnahme von dem Vicious Battle Ranger oder Underdark Explorer war es, kosten die alle nur 4 Mana. Was eben in Pauper, und das wurde uns sehr, sehr schön, wie ich finde, erklärt in einem Video von Gavin Verhey in seinem Format Good Morning Magic, halt genau diskutiert, warum halt genau die und warum nicht die anderen nicht. Und es ist halt wirklich, das sind alles 4 Mana oder 3 davon sind 4 Mana-Kreaturen, die eben die Initiative starten oder die Initiative ergreifen. Und im Format ist allerdings auch Dark Ritual und Lotus Petal legal. Das heißt, dort kann man mit Fast Mana eben so ein Ding auch mal Turn 1 raushauen, wenn alles gut läuft. Und die meisten Midrange-Decks, die haben dann einfach von da aus weiterhin gewonnen. Denn das erste war halt, such dir ein Land raus in dem Initiative Undercity Dungeon, den man dann betreten hat. Das zweite war direkt, pack 2-1-1-Counter auf eine Kreatur. Und die meisten haben dann so Stats von 1-4 oder, keine Ahnung, ich glaube 2-3. Und das wird dann schon sehr schnell sehr große Kreaturen. Und sehr wer beefy, Pauper mal gespielt hat, der weiß, da laufen in der Regel außer Gurmag-Angler nicht so viele große Kreaturen herum. Und es war halt für Midrange-Decks dann so ein sehr starker Einstieg, wo man in der Regel nicht hinterherkam. Und genau, das waren halt alle, die 4 Mana gekostet haben. Es gibt jetzt noch 3 Karten, die noch übrig geblieben sind. Einmal ist es die Torch, die quasi ein Equipment ist, wo du auch die Initiative mit ergreifen kannst, wenn die ETB't. Dann noch die 5-Mana-Initiative-Kreatur in Weiß und in Grün, wo quasi die Argumentation war, dass diese Farben in Pauper eben, auch wenn Initiative eine starke Mechanik in Pauper ist, eben diesen Push auch gebrauchen könnten. Also das ist halt auch was ich irgendwie einen sehr spannenden Ansatz finde, dass man hier sagt, okay, die Mechanik ist problematisch in Pauper, aber gerade grüne Midrange-Decks ist halt in Pauper so ein Ding, die gibt's eigentlich nicht, weil Schwarz und Blau und Rot halt eben so stark sind. Wie ist denn da dein Ansatz? Also wie siehst du denn diese Herangehensweise von, wir bannen hier was, wir lassen aber andere Kandidaten, die recht ähnlich sind, noch da, um zu schauen, wie es denn läuft?
Großartig. Das zeigt einfach, dass Leute sich mit dem Format auseinandersetzen, dass sie wissen, was sie tun und eben auch gewisse Argumentationen für, also sinnvolle Argumentationen, für und gegen bestimmte Bannings bringen. Wenn ich jetzt sage, wir müssen jetzt eine Karte bannen oder 2, 3 Karten bannen. Okay, was bedeutet das denn? Was kommt denn dann für ein Follow-up? Vielleicht waren gar nicht alle 4 dieser Karten ein Problem, sondern vielleicht nur 3.
Ja.
Und eine weitere Karte wurde rausgenommen, weil die einfach an den Platz rücken würde und dasselbe Problem erstehen würde.
Ja.
Und so weiter und so fort. Es sind wirklich super viele Gedanken, die sich dazu gemacht wurden. Und dann eben zu sagen, hey, aktuell weiß sowieso gefühlt nicht existent und grün Midrange ebenfalls nicht existent. Können wir drin lassen? Beziehungsweise das weiße Ding kostet, glaube ich, auch 6 Mana oder so oder 7?
5. Aber es ist halt anders wie die anderen, hat es halt nur Initiative und Vigilance und ist, glaube ich, eine 4 oder irgendwie eine 3-4 oder so. Also keine beeindruckenden Stats. Aber halt, was du halt schon meinst, also was es halt in Weiß gibt, ist halt so diese Monarch-Bully-Strategie, wo du halt einfach versuchst, so schnell wie möglich den Monarch zu haben. Aber auch da seht halt diese Karte kein Play. So, deswegen ist es halt schon was, wenn halt Leute diese Mechanik irgendwie dann doch noch mal exploren wollen, dass halt mit dieser Restriktion, okay, das war jetzt sehr broken, jetzt habt ihr noch ein bisschen Spielzeug, um das zu testen, bevor man halt einfach sagt, wie Companion oder so, wir ändern was grundsätzlich an der Mechanik oder bannen sie halt straight up. Finde ich halt ja auch ganz gut, dass es halt hier einfach diesen Approach gibt. Und vor allen Dingen, in dem Video wurde ja auch gesagt, wir werden von dieser Thematik bis spätestens Ende Oktober noch mal gehört haben. Entweder halt, es ist okay, und dann wird es wahrscheinlich ein sehr kurzer Tweet von Gavin Verhey, sagt, kein Problem, wir belassen die Banlist so, wie es ist. Oder halt mit einem Follow-up-Ban, wo halt jetzt dann heißt, okay, die restlichen Karten müssen wir auch noch bannen. Was halt auch ein sehr cooler Aspekt ist und auch die Historie kurz erläutert wird, weil das fehlt mir halt auch, wie du schon sagst, bei vielen BNR-Announcements. Hier hat nämlich Gavin auch in dem Video gesagt, erst war initiiert eine sehr spaßige Mechanik, eben für so Midrange-Grindy-Geschichten, aber in dem Moment, weil wir auch am Anfang, darüber haben wir auch berichtet, nicht alle Karten in Magic Online hatten und viel Pauper und gerade das Grinden und das Testen der Grenzen von Pauper passiert eben auf Magic Online, gab's halt einfach dieses Deck-Archetyp nicht. Und dann kamen die ja dann vor 2 Wochen oder 2,5 Wochen kamen sie auf den Klienten und dann sind halt sowohl Winrates als auch halt Deck Einreichungen und so weiter in diesem Feld halt eben durch die Decke gegangen. Und genau, da war es halt dann, da war halt dann klar, dass man was machen musste. Aber also
ich fand's auf jeden Fall super krass, dass sie mal wieder dieses Pauper-Format-Panel so krass Videos, Erklärungen, dahinter Gedanken mit den Leuten geteilt hat. Und sogar, was du ja schon erwähnt hast, dass man später sich trifft, sie haben ja effektive Daten genannt.
Ja.
Im Oktober, wollen Sie noch mal was sagen?
Genau, bis Ende Oktober.
Und da muss ich halt sagen, dass sonst ist das halt so, ja, wir haben uns das angeguckt, das ist alles in Ordnung.
Ja.
Oder ja, wir überlegen mal, ob wir was tun. Wir gucken da ganz genau drauf. Und dann passiert einfach 5 Jahre lang nichts. und das muss ich sagen, so eine gute Berichterstattung darüber, was die Gedanken sind, was bestimmte Wege sind, welche Karten jetzt auf einer Watchlist sind und sonst was, kenne ich sonst nur aus dem Commander-Panel. Und da muss ich dann einfach sagen, warum haben wir das nicht für Standard? Pioneer, ja. Modern, Legacy, niemand braucht Vintage. Aber warum haben wir sowas nicht für alle ja. Formate?
Das Einzige, was ich mir da halt wirklich vorstellen könnte, ist, dass Pauper so ein bisschen unter ferner Liefen läuft. Und da, also, das kannst du auch mal, das sind ja effektiv Pauper-Fans, die halt an dem Format arbeiten. Und das ist halt was, wo, glaube ich, Wizards of the Coast sich auch irgendwie ihren Stellenwert nicht verspielen wollen, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, also, das wird gar nicht mehr intern geklärt, was jetzt in Modern gebannt wird oder was nicht, sondern das hat halt eine externe oder eine halbexterne Gruppe hat da irgendwie das Sagen, was alle Spieler freuen würde, weil dann würden endlich mal die Leute, die Entscheidungen treffen, auch das Format spielen.
Oh ja.
Aber wie du schon sagst, also ganz früher hatten wir ja einfach Ankündigungstermine, wo es dann irgendwie hieß, das nächste BNR-Announcement kommt dann am 15. Oktober oder was weiß ich, so einmal im Quartal oder alle 2 Monate mal was. Und jetzt mittlerweile, ne, man guckt so ein bisschen, in meinem Fall ist es natürlich Pioneer, man sieht so Meta-Verschiebungen und man denkt sich so, ja, also ich sehe hier schon ein Banning vielleicht oder zumindest eine Diskussion über ein Banning, fände ich schon mal interessant. Und Gavin ist ja auch sehr aktiv auf Social Media und sagt dann, hey Leute, ja, hat mich erreicht, die Nachricht, wir gucken uns das jetzt mal an und ich würde mich dann noch mal melden mit einem entweder BNR-Announcement oder halt dann noch mal über Twitter von wegen, ja, sehen wir gerade keine Notwendigkeit, das zu machen. Im Moment sitze ich halt so ein bisschen, was Pioneer angeht, zum Beispiel auf Heise Kohle und weiß halt so, okay, wann kommt die nächste Meta-Verschiebung, weiß man halt nicht. Ähnlich in Modern so, das ist so, ich glaube, dass gerade in Richtung Merktide so ein paar Leute vielleicht sich schon denken, das könnte ein bisschen Überhand nehmen, auch wenn es natürlich da Konterstrategien für gibt und so weiter. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass, also da hat Modern schon schlechtere Tage gesehen, im Sinne von Hogak oder so. Aber trotzdem ist das halt was, wo es halt einfach so ein bisschen die Kommunikation fehlt. Und ich habe da wirklich das Gefühl, dieses PvP, also Pauper-Format-Panel, das macht da halt wirklich einiges richtig. Also
ja, muss ich auch sagen. Und da muss ich aber auch wiederum einsagen, sprechen und sagen, sie haben ja Leute wie Gavin trotzdem in diesem Panel sitzen. Sie können ja immer noch Abgeordnete von Wizards, die bestimmt auch irgendwo Modern-Spieler zum Beispiel in ihren Reihen haben, doch einfach auch mit in diese Format-Panel mit reinsetzen.
Ja.
Oder zumindest hingehen und dann sagen, wenn sie denn schon mal einfach ein normales Banning-Announcement machen, so, warum dann nicht auch mal offener reden, Gedanken teilen? Und ja, da bin ich ja immer wieder bei dem Punkt, wo ich sage, vermutlich, weil da nicht so viel dabei rumkommen würde im Vergleich zu Pauper.
Ja, und halt, also ab einem gewissen Format sind ja auch die Leute investiert im Sinne von finanziellen Wert, aber auch emotionalen Wert. Und Pauper, das haben wir auch schon häufiger mal gesagt, das ist jetzt gerade so eine steigende Liebe bei vielen, aber ich glaube, also ich meine zum Beispiel diesen Arakokra-Sneak, den habe ich mir halt gerade bestellt. Ich habe, glaube ich, auf Instagram sogar schon ein Foto gemacht, so, hey, gerade Pauper-Upgrades angekommen, der ist jetzt gebannt und ich denke mir so, ja gut. So, wäre das jetzt ein Stoneforge Mystic und den habe ich mir gerade im Playset bestellt, dann wäre das schon fast finanzieller Ruin, den ich hier erreicht habe. Und das ist halt schon natürlich ein anderes, also ich kann da verstehen, dass man von Wizards of the Coast Seite dieses Pauper-Format-Panel eben sagt, okay, da dürfen sich jetzt mal Leute so ein bisschen dran. Das könnte ein gutes Modell für mal später sein, aber jetzt, wir wollen vorsichtig sein, mit solchen Announcements jetzt für jedes Format so ein Panel zu machen, weil wie reagiert man darauf, wenn ein Mitglied in diesem Format-Panel auf einmal kontrovers ist oder nicht die richtigen Meinungen vertritt oder selbst irgendwie Junt-Spieler ist und eine heimliche Agenda hat, jede Karte in Modern zu bannen, die nicht Junt-Midrange ist. Also das sind halt immer so Sachen.
Ist das so?
Ja, ja, genau. Und das ist halt, ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, also dass es bei Pauper funktioniert, ist halt, es ist so ein Liebling. Ich glaube, Gavin Verhey hat sich auch intern halt eben dafür eingesetzt. Und es ist halt nachweislich hat wenig Beachtung gefunden bei Wizards of the Coast, einfach nur in den, wie oft es halt genannt worden ist, so.
Stimmt.
Aber ja, ich würde es mir halt auch wünschen. Also ich würde mir auch ein Pioneer-Format-Panel, Modern-Format-Panel, Legacy-Format-Panel, Standard können sie gerne in-house machen, das ist mir auch egal. oder halt das Arena-Team irgendwie dahinter setzen. Aber ja, wie seht ihr das? Wie findet ihr die Initiativmechanik in Pauper? Habt ihr es gespielt? Wollt ihr es spielen? Habt ihr davon jetzt zum ersten Mal gehört? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und es würde mich sehr freuen, von euch dazu gelesen. Yes. Wir ziehen mal weiter zu Warhammer 40k, zu den Commander-Decks. Und zwar Warhammer 40k, da kommen ja jetzt schon sehr bald, ich glaube am 7. Oktober, kommen die Commander-Decks in die Läden, in die Local Game Stores des Landes. Und wir haben jetzt alle Decklisten. Wir haben alle neuen Artworks, wir haben alle neuen Foils und Frames und alles, was es dazu gibt, jetzt endlich vorliegen. Wie ist deine erste Meinung dazu?
Ich find's cool. Ich bin begeisterter, als ich sein sollte, von Artworks, Karten und so weiter und so fort. Mir war schon klar, dass sie da viel reinstecken werden, weil sie wollen es verkaufen und sie haben ja nicht umsonst auch diese Premium davon gemacht und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was für einen Impact sie wirklich haben werden. Mhm. Und vor allem die Long-Term-Plans davon. Weil ich sehe jetzt nicht irgendwie da noch was auf uns zukommen mit irgendwelchen Warhammer Runde 2 oder so.
Mhm.
Sehe ich nicht. Wie werden sich Decks wie Necrons oder die Space Marines oder so, wie werden die sich schlagen als das Imperium in 3-4 Jahren?
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ich muss auch sagen, also man merkt wirklich bei diesen Decks, und da sind wir auch nicht die Einzigen, die das behaupten, dass sie sich, das ist jetzt nicht die nächste Precon, die zum nächsten Standard-Send kommt. Das ist auch in keiner Liga zu Painbow und Living Legacy oder Legends Legacy oder so, oder den anderen Precons, die wir zu Crimson Vow und Midnight Hunt und so bekommen haben. Das ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Kaliber. Die normale Version ist zumindest dann nicht merklich teurer, also vielleicht so 5 oder 10, aber jetzt nicht so 80 oder so oder 100 wie dieses Secret Lair Commander Deck, was auch nie rauskam.
Nein.
und halt eben dieses, also ich glaube, pro Deck sind es 42 komplett neu designte Karten. Es sind sehr sinnvolle Strategien, es sind sehr sinnvolle Support-Karten drin. Die Landbase sieht rund aus für das, was es halt eben sein kann in so einem in so einem Precon-Deck. Ne? Es gibt natürlich immer Verbesserungsvorschläge bei sowas, aber die neuen Kartendesigns gefallen mir auch sehr gut und sogar in so einer Richtung, wo ich fast schon sagen würde, die heben sich gar nicht so sehr von Designs von Magic the Gathering ab. Also es wirkt nicht so weit weg von Magic the Gathering, wie ich ursprünglich gedacht habe. Also es gibt diesen einen Typen, den Noise Marine oder wie der hieß.
Ja, Noise Marine, beste.
Den fand ich so, okay, der hat halt einfach eine E-Gitarre.
Ja, und er ist quietschbunt, wenn ich das gehört von Noise Marine.
Und das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, okay, der sticht ein bisschen heraus, ne? Aber trotzdem, der Rest, also ich könnte sogar super viele Karten sehen, was auch ein nicht irrelevantes Thema ist, könnte ich auch ein paar Karten einfach so 1:1 in Magic nochmal reprinted sehen, wo du nicht mal den Namen ändern musst. Also sei es hier, selbst so Sachen wie irgendwie Blood for the Blood God oder so, du könntest ja auch ein Plane in Magic the Gathering irgendwie holen, wo es dann auch einen Blutgott gibt und dann halt Blood for the Blood God, das ist halt irgendwie, das geht schon irgendwie.
Oder auch sowas wie Resurrection Orb oder ähnliches.
Ja, genau. Oder Deny the Witch. Oder
ja, genau.
Genau, also so die generische gut. Sachen. Aber ist das eine Befürchtung, die du hast, Thema Reprints? Ist es was, wo du denkst, das könnte problematisch werden, was Availability dieser Karten angeht, wenn sie jetzt aus dem Printer rausgehen?
Nee, überhaupt nicht. Es gab ja mehrere Videos, unter anderem auch auf MTG Goldfish, wo es nochmal drüber geredet wurde, dass das ja jetzt eine neue Reserve-List ist, wo ich sage, nee. Also wir haben ja schon Reprints davon gesehen. Wir haben die Childs gesehen, die bis heute in der Liste sind. Also ich übrigens neulich erst gelernt habe, dass die immer noch drin sind. und ja, sie haben andere Secret Lair teilweise noch nicht gedruckt. Wie zum Beispiel Street Fighter. Das ist ziemlich neu. Und natürlich unser obligatorisches Pferd, das wir bis zum Tode reiten werden, mit Walking Dead.
Ja.
Weil wir alle einen Rick haben wollen. Aber sie haben 1 von 3 bisher gedruckt.
Ja.
Also, finde ich bisher eine okaye Quote. Ich habe 0 von 3 gerechnet. Und vieles davon lässt sich ja recyceln. Man kann zum Beispiel die Necrons einfach sagen, Necrons sind einfach Undeads.
Ja.
Oder wenn es Undeads nicht machen wollen, dann Zombies. Fertig. Und ja, das würde einen Boost geben, den Zombies. Und das ziemlich schnell, ziemlich heftig. Auf der anderen Seite, ja, okay, dann viele ich nenne sie immer Astratis. Es tut mir leid, wir wurden korrigiert. Das mache ich mit Absicht tatsächlich. Weil ich die Warhammer-Leute bei uns im Laden immer triggern möchte. sagen wir das Imperium. Viele der Leute des Imperiums sind Human Soldier. Und die haben dann zwar irgendeinen Namen von wegen Sister of Silence. Ja, okay, aber Sister of Silence wenn man das Artwork nicht dabei hat, kann genauso gut einfach eine Frau sein, die ein Tuch um den Mund hat und nicht reden darf, die auf Kamigawa rumläuft.
Hm.
Also das muss man ja einfach sagen. Und da sehe ich kein Problem drin mit den Reprints. Natürlich, Necrons sind ein Problem, Tyranniden sind ein Problem.
Hm.
Aber die kann man also wir haben ja auch die, wie gesagt, Walker und Zombies.
Hm.
Walker und Zombies sind dasselbe.
Wobei, also dazu können wir schon mal sagen, also im Mark Rosewater, das Blocketalk, hat er sich diese Frage schon gesagt. Und es gibt zwei Aspekten von seiner Antwort, wie das mit Reprints von Warhammer aussieht. Eine, die ist beunruhigend, die andere ist mehr okay, alles klar, ein bisschen Kreativarbeit. Und zwar hat er schon gesagt, dass Thema Tyranniden, Necrons, Astratris oder wie auch immer sie heißen, dass die halt eben, die würden in Magic quasi eingemagickt, aber die würden einen neuen Tribe erfinden. Also die würden dann, sagen wir mal, anstatt Necrons sind es die Synthes oder so. Oder keine Ahnung, die Androiden. Und dann hast du halt einen Creature-Type Android und der ist halt gleichzusetzen mit dem Begriff Necron.
Ja.
Und dasselbe halt bei Tyranniden und Astratris. Genau, das ist halt so, wie sie das klären. Das Beunruhigendere bei der ganzen Thematik ist, dass er gesagt hat, also in der ersten Antwort, dass es keine Pläne gibt, die zu reprinten. Die fallen halt aus diesem Schema von diesen Secret Lair Drop Reprints, weswegen die halt nicht in der Liste kommen. Es gibt bisher noch keine Pläne. Aber das ist halt das Ding, selbst mit Karten, die sie reprinten könnten, bis in den Boden, tun sie es ja auch nicht. Wenn wir uns zum Beispiel die Karten angucken hier, die Fetchlands, Shocklands, weißt du, das sind halt so Sachen, da könnten sie ohne Probleme drumherum planen und da halt einen sehr guten Plan aufstellen, wie man das Problem behebt, aber sie tun es nicht oder sie wollen es nicht. Und deswegen haben wir an keinem Precon ein Shockland. So, und das ist halt ja, das Ding, wie soll das denn jetzt werden, wenn sie noch nicht mal den Plan haben, das zu reprinten und dann noch das Problem haben, dass sie Creative Work reinpacken müssen?
Wenn du jetzt überlegst, wir gehen jetzt 10 Jahre nach vorne und die Dinger sind wirklich eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja.
Was gibt's Geileres, würde ich sagen, ey, wisst ihr noch damals die Warhammer-Sets, diese 4 Decks?
Ja.
Guckt mal hier. Als Non-Warhammer könnt ihr sie noch mal kaufen.
Ja, natürlich.
Die Leute würden dann mehr als 50 Euro dafür bezahlen, weil sie eben diese alten Listen haben wollen.
Ja.
Die würden dann halt 70 bezahlen. Und sie würden mehr Geld damit machen, ohne IP, nur weil sie ein bisschen gewartet haben. Deswegen, also alleine, dass er ja schon darüber geredet hat, dass man eben die Kreaturentypen dann einfach ändern kann, wie man sie ändern würde und so weiter, heißt, da liegt irgendwas in der Schublade.
Ja.
Ja, die Schublade ist dick und da liegen wahrscheinlich 30 Blöcke Papier drin. Aber sie gibt es.
Ja.
Und sie liegt nicht in einem Müllkorb wie der Reprint von der Reserved List. Und deswegen sehe ich das halt wirklich schon als was anderes an. Und auch weniger als Problem.
Ja. Plus, man muss auch wirklich sagen, Availability, also ein Problem, was die Commander-Decks bisher zumindest nicht hatten, war, dass sie schnell ausverkauft waren. Also man kann eigentlich jetzt immer noch relativ ohne Probleme, ich glaube, Commander-Decks bis Kaldheim oder Syndicar Rising über einschlägige Online-Händler oder teilweise auch im Local Game Store noch holen. Also wenn die auch nur halbwegs in einer ähnlichen Quantität gedruckt werden und vielleicht sogar noch mal nachgedruckt werden, könnte man vielleicht auch, wenn man es unbedingt haben will, müsste man vielleicht zeitnah zuschlagen, aber es wird wahrscheinlich Möglichkeiten geben, die auch dann noch UVP in nächster Zeit, sprich dieses und nächstes Jahr, vielleicht kaufen zu können.
Vielleicht nicht die Special-Version, diese Premium-Irgendwas-Version, aber die normale.
Ja, genau, die Special-Version, aber wir reden jetzt erstmal nur um Availability, nicht um Collectability. Ja. Also da können wir ja zumindest sagen, da kann man ja froh sein, dass sie dann diese ganzen Search-Foils und so weiter, dass sie zumindest auch komplett da sind und quasi die einzelnen Basic Lands mit dem Search Foil eigentlich genauso rar sein müssten wie die Face Commander. Einfach nur, weil sie quasi immer in demselben Set da sind, so, ne?
Ja.
Aber ja, ich bin wirklich gespannt, wie das halt Auswirkungen haben wird auf Commander. Das Ding ist halt, bei Commander mache ich mir halt eigentlich sogar relativ wenig Sorgen, weil wir haben jetzt schon Karten im Format, die sehr schwierig sind ranzukommen. Gaia's Cradle und Co. Also es ist halt, das kannst du halt sehr leicht Rule Zeroen. Und ich meine, ich kann verstehen, für jeden Warhammer-Fan oder jeder, der jetzt hier mit dem Produkt einsteigt, so, dass jetzt natürlich nicht Diskussionen kommen soll, wie soll man die ausschließen oder nicht. Aber sollte es in Zukunft dazu kommen, dass Karten aus diesem Ding das neue Smothering Tithe oder so sind, und die sind halt super rar, dann kann man es ja immer noch ersetzen mit weniger starken Karten und einem generellen Diskussion über Power Level. Meine Frage an dich, hast du was erspäht von den neuen Karten, die in Legacy oder Vintage problematisch sein könnten?
Ich habe was erspäht.
Ja.
Aber nicht problematisch.
Sondern spaßig. Ich, für mich, weil ich es spiele.
Nein, also tatsächlich etwas, was ich austauschen möchte wahrscheinlich. Hm. Und zwar, ich muss drüber reden. Wir können gleich über andere neuen Karten reden. Ich will erstmal über eine alte reden.
Ja.
Und zwar Swords to Plowshares.
Das
Artwork von Swords to Plowshares mit diesem Panzer, mit dieser gestopften Kanone und vorne dieser Flug dran. Es ist großartig. Es ist so geil. Dieses Artwork, dieses Swords to Plowshares, dieses Panzer zu Traktor.
Ja.
Ist der Hammer.
Das ist schon echt witzig, vor allen Dingen auch einer der wenigen Karten, die dann auch so super viel Flavortext haben. Ja. Das ist cool. Also Swords to Plowshares, das ist ja fast genau wie die Talismane. Die mussten sie ja fast schon bringen. Vor allen Dingen auch super interessant, das sehe ich auch gerade erst. Talisman of Dominance gibt's halt in zwei verschiedenen Versionen, weil sie in zwei verschiedenen Decks
sind. Alle vier Solringe sind anders.
Ja.
Und alle vier Dinge sind auch anders. Alle vier,
wie heißt das? Arcane Signets?
Arcane Signets. Wobei es sind, glaube ich, nur drei Arcane Signets drin. Ich weiß nicht, ob Necrons einen bekommen haben, ehrlich
gesagt. Das stimmt, der ist aber monofarben. Ne?
Aber also, so oder so, genau. Jede Karte ist anders, die in einem Deck drin ist. Das heißt, die haben nicht einfach ein neues Artwork gemacht und das überall reingeslappt, sondern jedes Deck hat seine eigenen Flavored Artworks. Man kann es so sehen, wie wenn jedes dieser Decks so eine Commander Collection ist. Commander Collection Green zu Commander Collection Black. Alles wirklich gethemed da drin. Und das ist großartig. Und das muss ich echt sagen, finde ich wirklich, wirklich cool. Zu deiner Frage, ob ich was gesehen habe, was stark sein könnte. Ich muss sagen, ich finde die Miracle-Kreaturen geil.
Mhm.
Also es gibt Kreaturen in diesem Set, die halt Miracle haben. Das heißt, wenn man sie von der Top zieht, für wesentlich günstiger ins Spiel casten kann.
Ja.
Und das ist etwas, wo ich sage, gibt es einen theoretischen 2-Mana 3-3 fliegend Wachsamkeit mit Sifirim, glaube ich. Und normalerweise ist es eine 4-Mana mit irgendwie, man kann noch 2-Mana zahlen, um die zu verdoppeln und so weiter.
Ja.
Und das kann man auch mit dem Miracle machen. Das heißt, wenn man über Miracle das Ding für 2-Mana spielt, kann man 2-Mana bezahlen, das Ding verdoppeln. Hammer. Und das muss ich sagen, das ist eine coole Möglichkeit, Kreaturen mit Miracle zu erfinden, wo ich sage, davon brauchen wir eigentlich mehr. Wenn du dich in so einem Top-Deck befindest, bist du ja umso glücklicher, wenn du dann halt was Cooles ziehst, was da noch irgendwie Zusatzeffekte hat. Oder
ja, so. Vor allen Dingen, das ist ja auch sogar mega spannend, weil die Karte hat sogar Squad 2 mit der Fähigkeit, also man kann halt, wenn man die castet, kannst du 2-mal so häufig zahlen, wie du möchtest, Multikicker-mäßig. Und sie kommt dann ins Spielfeld mit Kopien, also mit Tokens, die eine Kopie von ihr sind. Was halt auch ziemlich stark sein kann. Also nicht nur das zu topdecken und dann zu miraclen, sondern du kannst für ihre eigentlichen Casting-Costs halt sie auch einfach nochmal haben. Also das ist schon, das stelle ich mir schon mal sehr stark vor. Gerade wenn du halt sehr viel Mana machen kannst, was halt in Commander, aber auch eben in Legacy möglich ist. Da irgendwie nicht unbedingt Infinite zu gehen, aber zumindest irgendwie schon gut was zu haben und so eine Kreatur einfach dreimal zu haben. Ne?
Ja.
Ja,
das ist absolut.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was haben wir denn noch für Karten? Was ist denn mit dem Vexillus Praetor?
Oh ja. Meiner Meinung nach die stärkste Karte, die sie seit dem letzten Mal bekommen haben.
Okay, ich habe sie gerade gefunden, ich lese sie einmal vor. Und das war der Vexillus Praetor. Ist eine 4-Mana, 3 generische, ein Weiße für eine 3-4 Creature. Jetzt geht's wieder los. Kostudes Warrior mit Flash, Todes, Vigilance und Aegis of the Emperor, was heißt Commanders you control have protection from everything. Das ist stark.
Ja, einfach nur, weil es auch Flash hat.
Ja.
Es ist so mächtig, weil man kann damit blocken, den flashen und die Gegner-Kreatur vernichten, weil man kann ja keinen Schaden bekommen.
Ja.
Man kann angreifen und den rein flashen, damit der Gegner nicht blocken kann. Mhm. Man kann Removal flashen, wie zum Beispiel in Swords to Plowshares. Man flasht den, hat Schutz vor der Farbe.
Ja.
Und das ist wirklich stark. Und dieser Custodes-Typ sieht auch noch so cool aus. Und das ist glaube ich, für mich der Hidden Treasure aus den gesamten 4 Packs.
Ja.
Weil das ist etwas, was jedes weißer Commander-Deck, die ein bisschen was auf seinen Commander gibt, benutzen kann.
Ist halt super für so Voltron-Sachen, weil das Ding bei Voltron-Decks, was ich halt auch gemerkt habe mit meinem Feather-Deck zum Beispiel, ist halt, Es ist halt schon schwierig, immer was offen zu halten, um da halt Schutz irgendwie zu geben. Mhm. Und das schützt halt quasi in zweifacher Art und Weise. Zum einen durch diese Protection from Everything-Klausel, die schon mal sehr, sehr krass ist, aber auch vor zum Beispiel so Sachen wie Sacrifice-Sachen. Weil auf einmal hast du dann einen Kollegen da, den du halt auch einfach sacrificen kannst, den du sogar reinflashen kannst und der dir dann bei einem, keine Ahnung, Chainer's Edict-Effekt oder so, er wird gecast, auf den Trigger kommt der rein, könnte sogar irgendwas noch blanken oder im Comment-Step irgendwie irgendwas dazugeben oder so. Aber er kann halt auch eben dann sowas halt eben blanken, indem er ihn halt einfach sofort wieder selbst sacrificed. Und es ist auf jeden Fall Schutz in mehreren Hinsichten, das stimmt.
Und wirklich eine, wie ich finde, sehr, sehr, sehr coole Karte. Und muss einfach sagen, so Karten von dem Power-Level bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass da nicht so viele von drin sind. Damit hatte ich am Anfang gerechnet und muss sagen, oh, ich bin schon glücklich, dass es nicht so ist.
Aber quasi in eine ähnliche Richtung haut ja auch die Sister of Silence. Die 5-Mana 3-3 Creature Human Knight mit Flash und Psychic Abomination, was dann heißt, when Sister of Silence enters the battlefield, counter target instant spell, sorcery spell, activated ability or triggered ability. Also quasi alles, was keine Kreatur ist. Und also
Ace ist das.
Sowas ist halt immer stark. Also ein Counterspell on a Body. Mir fällt jetzt gerade nur dieser Simic-Typ ein mit Flash.
Es gibt noch den Cycle Avon oder was das war.
Ja.
Und ich glaube, wir haben im neuesten Set haben wir auch irgendwas bekommen, was Effekte. Genau, dieser blau-schwarze Typ. 4-Mana 3-2 Flash, wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur zerstören oder was kontern. Sowohl aktivierte Fähigkeiten als auch Spell und der Beherrscher zieht eine Karte.
Ja.
Aber ja, das Ding ist wirklich, wirklich cool. Ich finde es cool, wie sie auch gerade bei dem Emperor bzw. bei dem Imperium-Deck so viele verschiedene Fraktionen untergebracht haben, um zu zeigen, wie krass dieses Imperium, wie viele tausende Leute da drin sind mit den verschiedensten Sachen. Sind Kustodes drin, es sind Sisters drin, es ist so viel. Das ist so cool.
Ja, total, total. Und das ist halt auch was, da muss ich halt auch einfach sagen, es werden wahrscheinlich einfach sehr viele Sachen da drin sein, wo sich wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit wirklich zeigt, wie stark das ist. Ich find's auch, ich mag wirklich bei diesen Decks, dass es halt allesamt irgendwie Strategien sind, die nicht so wie bei den letzten Precons, die wir hatten mit Painbow und Legacy, Legends Legacy, wo es halt so ein bisschen den Anschein hatte von wegen, ja, ist ganz nett, hat ganz viele Legends und hau damit drauf. Das macht aber nicht so viel, sondern wir haben halt bei den Tyranniden haben wir halt hier die Tokens und Counter-Geschichten. So, hier haben wir halt so diese Flash-Creature-Synergien, wo ja auch zum Beispiel der Grey Knight Paragon ganz gut reinpasst.
Oh ja.
Ich bin fast
Grey Knights, by the way.
Ja, genau. Ich habe fast gedacht, der wäre auch quasi so ein Gary 2.0, einfach nur wegen Grey. Grey Knight Paragon. Ja. 5-Mana 4-4 für ein Astrazris Knight mit Flash und Rites of Banishment, was sagt, when Grey Knight enters the battlefield, destroy target attacking creature. If that creature is a demon, exile is instead. Also schon auch eine starke Karte und auch vor allen Dingen starkes Artwork. Das ist, glaube ich, so das sinnbildliche Artwork von dieser Karte, die ich mit Warhammer verbinde. Einfach so ein.
Ja, Grey Knights sind schon krass mit ihren dicken Rüstungen und diesem grauen.
Super dicke Rüstung, ja.
Ja. Das ist bei Grey Knights, die sind ein bisschen härter gepanzert meistens.
Ja.
Und das finde ich bei Grey Knights mal witzig. Ich sage mal liebevoll, ich spiele Grey Knights, egal was ich spiele, weil alle meine Figuren grau sind. aber also auch da, Grey Knights mit drin, eine starke 5-Mana 4-4 gut bestellte Karte mit Flash, mit einem Combat-Trick, mit Exile oder Destroy. Auch hier der Demon-Hass von Grey Knights drin und so weiter. Flavorful noch und nöcher.
Ja.
Und also gerade das Imperium-Deck strotzt ja davor. Wobei, da muss ich ein bisschen sagen, ich finde es schade, dass sie halt sehr wenige Sagen drin haben. Also Sagas. Ich bin ja sonst eigentlich kein Fan von Sagas, weil wir haben zu viele davon. Dieses Mal stelle ich mich hin und sage, wir haben zu wenige davon, weil wir haben so dicke Bücher, Hunderte, Tausende gefühlt, um die Story von Warhammer zu beschreiben. Da muss doch auch irgendwo diese Saga mit drin sein, wo was erklärt wird. Das fand ich ein bisschen. da wollten sie den Flavor nicht haben.
Ja, also wir haben halt so ein bisschen in Birth of the Empire 5 Mana für, also 2 generische und dann Esper-Farben hier eins, also weiß, blau, schwarz. Für eine Enchantment-Saga, nicht mit Read Ahead. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass es das neue Staple-Ding wird von Sagen. Aber das scheint mir noch normal zu sein für nur die Dominaria-Sachen. Lore Counter 1 bringt einem Create a 2-2 White Astrazris Warrior, Creature Token with Vigilance, and for each opponent you have. Also 4 in Commander, 3 in Commander. Dann Lore Counter 2, each opponent sacrifices a creature. Auch nicht schlecht. Und dann Lore Counter 3, draw 2 cards for each opponent who controls fewer creatures than you. Also, aber auch da wieder, ne, so dieses typische Saga-Ding. Ist halt schon so, was da erzählt wird. Im ersten Schritt, okay, rüste dich für jeden Gegner, den du hast. Im zweiten Schritt verliert jeder deiner Gegner irgendwas an Bord. Und dann, wenn du eine alleinige Position hast, dann wirst du sogar noch belohnt mit 2 Karten. Also es ist so ein wirklich, erzählt schon eine Geschichte. Und ich gebe dir halt recht, man hätte wahrscheinlich sehr viel Kreativität aus der Lore holen können, was das Warhammer, was die Warhammer-Welt an sich angeht, ne?
Ja. Also es gibt ja auch noch so, in Necrons ist, glaube ich, auch noch eine Saga drin mit War in Heaven oder so.
Ja.
Aber es ist wenig. Ich meine, wir haben jetzt wirklich viel über das Astratus-Deck geredet. Genau. Es gibt ja noch das Necrons-Deck, über das wir auch noch nicht so viel geredet haben.
Genau.
Und da muss ich sagen, das hat mich gar nicht so krass abgeholt.
Ja.
Und deswegen rede ich da gefühlt auch nicht so viel drüber, beziehungsweise habe auch gar nicht so viel davon auf dem Schirm, weil es ist halt so ein Selbstmill aus dem Friedhof Cast oder Wiederbring-Deck. Und da muss ich halt sagen, ich habe ihn gerade eben schon angesprochen, ist der Resurrection Orb so eine der wenigen Karten, die ich überhaupt irgendwie ja fast schon interessant finde. Ist halt eine Ausrüstung. Also kostet 2 Mana, zum Equippen kostet die 4. Die ausgerüstete Kreatur hat Lifelink. Und wenn die ausgerüstete Kreatur stirbt, konnte sie zu Beginn des nächsten Versorgungsmoments wieder ins Spiel. Abgesehen davon, dass wir hier das auch so ein Problem haben mit, wo liegt dieser Trigger, dass diese Kreatur zurückkommt. Das Problem haben wir ja aktuell sogar in Dominaria mit einer Karte, die eigentlich gar nicht funktioniert.
Mit der Serras Inbuild, ne?
Paragon. Genau, Serras Inbuild, was hoffentlich zu diesem Ding irgendwie gefixt wird. Aber dann hört es halt schon auf, weil die neuen Fähigkeiten sind halt nicht irgendwie so ein cooler Kram, wie du zahlst 2 Mana, also Multikicker 2 Mana für ganz viele Sachen. Sondern sie haben ja sogar teilweise original Magic Wordings genommen und die auf Necrons geklatscht, sowas wie Unearth.
Ja.
Ja. Also, da fehlt irgendwie ein bisschen Liebe, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, in Monocolored hast du ja auch nicht so viel Auswahl. Also gefühlt gibt's ja 10 Millionen Arten und Weisen, von 2 bis 4 Mana in Ozoth-Farben irgendwas zu exilen oder zu destroyen. Und da kannst du dich, glaube ich, ganz gut bereichern, beziehungsweise da halt das finden, was halt am besten passt. Aber ich glaube, wenn es um so ein Mana Reanimation Spells gibt, klar gibt's dann auch irgendwie eine gute Auswahl, aber Unearth ist da wahrscheinlich das am besten gesehen, ne? Aber tatsächlich, du hast eben schon den Necrons gesagt, wir haben noch gar nicht über die Face Commander gesprochen da.
Oh ja, stimmt.
Da würde ich einmal kurz auf The Silent King angehen. Das ist ein 4 Mana, ein generisches und 3 schwarze für eine Legendary Artifact Creature Necron mit Flying und My Will Be Done. Whenever this creature attacks, mill 3 cards. You may put an Artifact Creature Card or Vehicle from your among cards milled that way into your hand. Also nicht mal Reanimation, sondern einfach so ein Rebirth-Effekt oder halt so ein Grave-Digger-Effekt. Wo du es halt wieder reinholen kannst. Und ich muss ganz kurz sagen, Thema Artwork. Ich bin nicht gemeint, dass ich sage, dass der Typ aussieht wie ein Bionicle.
Nee, das tun die alle. mir fehlt so ein bisschen die hellgrüne Farbe.
Ja.
Normalerweise haben die immer was mit so einer neongrünen Farbe zu tun, weil die halt ihre Weapons auch damit laden und die Flayed Ones haben das jetzt zum Beispiel nicht, weil sie halt mit Klauen arbeiten. Mhm. Also die normalen Warrior und so, die haben die halt ganz drin eigentlich. Die fehlt mir, die sticht gar nicht so krass raus.
Ja.
Das sind halt Necrons.
Ich finde halt, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt's am Artwork, er sieht sehr plastisch aus, aber nicht in der Art und Weise, wo du denkst, wow, realistisch, sondern irgendwie so, als ob jemand ein Spielzeug fotografiert hätte. Also es ist halt, keine Ahnung. Ich finde gerade hier Saresk, wie auch immer, finde ich, der sticht ein bisschen heraus aus den Artworks von stilistisch. um es neutral auszuwerten. Aber da gibt es auch noch einen anderen Face-Commander, und zwar Imhotep the Stormlord, 4 Mana, mit 2 generischen und 2 schwarzen, für ein Legendary Artifact Creature Necron, 3-3. Was ist das? Pharon ist die Flavor-Keyword-Ability, die sagt, whenever one or more Artifact Cards leave your graveyard, create 2/2 Black Necron Warrior Artifact Creature Tokens. Und dann noch, at the beginning of the combat on your turn, another target artifact creature you control gets +2/+2 and gains menace until end of turn. Also, irgendwie, liege ich da falsch, oder ist der sekundäre Commander so viel besser und stärker als der Silent King?
Es kommt so ein bisschen darauf an, was man machen will. In diesem Necron-Deck sind 2 Sachen gleichzeitig verbaut. Mhm. Auf der einen Seite ist es dieses Selbstmill Unearth, was ich am Anfang angesprochen habe. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt ein Mono-Black-Artefakt-Deck, was das Deck schon wieder relativ unique macht. Mhm. Das haben wir seit Mirrodin nicht gesehen mit den Nims. Tatsächlich ist ja auch sowas wie eine Skullclamp drin. Crenel Plating. Entschuldigung,
ich verwechsel die immer.
Die +1/+0 für jedes Artefakt gibt, was du kontrollierst. Mhm. Das heißt, die haben hier auch so eine Doppelschiene an Strategien drin. Selbstmüll und Artefakt. Und da muss ich halt sagen, das passt ganz gut zu denen. Also gerade flavor-wise, absoluter Wahnsinn, weil die Dinger stehen halt andauernd wieder auf und nerven des Todes, weil die einfach nicht tot zu kriegen sind.
Ja.
Aber und sind halt aus Metall. Aber ich muss halt sagen, so, es ist schon schwierig, das zusammenzubringen. Und dann hätten sie ja auch da einfach noch so mehr von diesen Nims oder so mitnehmen können, weil sie hatten ja schon dieses schwarze Artefakt-Thema irgendwie.
Ja, also da muss ich auch sagen, ich habe ja gar nichts mit Warhammer am Hut, das habe ich schon mehrmals gesagt, aber da muss ich auch sagen, die Necrons sind mir zu sehr Skeletor. Von wegen, oh, Tod, oh, Graveyard, oh, böse, aber wir sind Maschinen. Das ist halt so ein bisschen, okay, da spüre ich jetzt gerade vom ersten Blick drauf jetzt nicht so die Ultratiefe. Aber Necron-Fans, korrigiert mich gerne im Kommentarbereich. Also auf jeden Fall würde ich doch sagen, wenn ich dich so reden höre über die verschiedenen Decktypen, wurden die verschiedenen Tribes und die verschiedenen Strategien dann doch schon ganz gut und ganz glaubwürdig umgesetzt, oder?
Absolut, sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Bei den Tyranniden, muss ich sagen, hätte ich mir lieber so einen Sliver-Ansatz gewünscht. Mhm. Aber das bin auch nur ich, der sagt, Tyranniden sind Sliver. Mhm. Und jeder Tyranniden-Spieler hasst mich dafür. aber grundsätzlich finde ich es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Alleine dieses Evolven bei den Slivern, die Demon-Side von den Chaos Space Marines und auch noch der ganze andere Kram. Die Necrons mit dem Maschine wieder aufstehen. Und eben das Imperium mit ihren verschiedensten Warriern, die alle irgendwie nur nach vorne preschen und immer wieder Wellen after Zeug da reinwerfen.
Ja.
Finde ich schon an für sich wirklich cool gemacht.
Total, total. Und also stimmt eigentlich so, die Strategien nach Deck sortiert, ist halt so Forces of the Imperium, ist so ein bisschen Control, also Kreaturen. Dominanz quasi schon zeigen, mit sehr viel so Flash-Kreaturen, was halt dann auch für das Imperium irgendwie steht. Necron halt Artefakte und Reanimation. Dann die Tyranniden haben dann so ein bisschen dieses
Evolven halt.
Evolven, dieses, Counter drauflegen, aber halt auch eben Tokens kreieren. Und die Chaotic, das ist das Deck Ruinous Power, das sind die Chaos Space Marines, oder?
Chaos, genau, es ist das Chaos. Und da kommen halt dann Dämonen und Ähnliche ziemlich gut drin, meiner Meinung nach.
Genau, auch sehr passend, dass da natürlich Chaos Warp drin ist.
Ja,
ist schon cool, auf jeden Fall. Aber ja, wenn du jetzt dich für ein Deck entscheidest, also erstmal, würdest du dir die kaufen oder kaufst du dir die?
Ich habe sie vielleicht schon gekauft.
Sehr gut.
Und weniger zum Spielen. Ich werde sie aufmachen für meinen Channel natürlich.
Ja.
Ich habe mir ein Vollset besorgt für Und das Bett. Dazu kommen noch 3 normale Set für Und das Bett. Und endlich werde ich es mir jetzt hier leer machen, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie jemals nochmal mit Warhammer zusammenarbeiten. Und selbst wenn sie es nochmal tun, werden hier die Sachen auch wieder teuer. Und ich will es einfach mal haben für in ein paar Jahren, wenn ich dann doch irgendwann mal wieder Commander-Jünger werde und sage, Legacy ist doof.
Ja.
Dann will ich halt auch die Möglichkeit haben, die einfach zu spielen, und deshalb habe ich mir ein paar davon mitgenommen.
Ja.
Ohne dass ich jetzt sage, das ist eine Wertanlage oder ähnliches. Weil Nee, schwierig.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, mich spricht Forces of the Imperium und Ruinous Power am meisten an. Bei Ruinous Power ist es tatsächlich sehr dieser, der Dämonen-Lord oder Dämonen-Synergie-Legendary, die wir da letzte Woche besprochen hatten. Aber ja, also es ist halt irgendwie so ein einmaliges Ding. Und was wir halt vom allgemeinen Power-Level schon gesagt haben, man merkt einfach, sie haben sich hier noch richtig ins Zeug gelegt, dass das halt eben kein Produkt von der Stange wird, sondern dass es halt jetzt hier wirklich was Ordentliches ist. Und ich finde es ein bisschen schade, es zu beobachten, weil ich mir denke, warum kann nicht jedes Commander-Deck dieses Treatment bekommen? Also hier war halt nicht der Prakti dran, der irgendwie Painbow zusammengestellt hat, sondern hier hat jemand tatsächlich sich sehr viel Zeit und Mühe mit reingebracht. Und ich glaube, das zeigt sich halt auch. Und ich finde halt, wenn ein Produkt halt eben dann doch gut ist, dann kann man es halt auch echt mal kaufen. Und ich weiß noch nicht, ob ich mir eins kaufen werde, aber ich glaube, wenn, dann eins dieser beiden. Also ich habe ja auch noch eine recht überschaubare Menge an Commander-Decks und wenn ich mal vielleicht
gegen
hier und
das
da
Imperium.
Genau. Wenn ich hier und da vielleicht mal noch was übrig habe oder so, vielleicht mache ich es auch im Stream auf, mal gucken, was sich da so anbietet. Ja, werde ich mir, glaube ich, eins oder so gönnen. Aber wie sieht das bei euch aus? Welches würdet ihr euch holen? Findet ihr die Warhammer-Decks gelungen und werdet ihr hier zuschlagen? Kommt ihr von der Warhammer-Ecke oder kommt ihr von der Magic-Ecke und wollt damit jetzt Warhammer euch ein bisschen näher bringen? Schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und wir ziehen mal weiter zum Thema Universes, Infinity, das neue Unset. Fühlt
sich ja ähnlich an.
Genau, das neue Unset wird uns jetzt auch schon bald um die Ecke kommen. Ich weiß gar nicht, der Release ist auch irgendwann im Oktober, wenn ich nicht mich recht entsinne, oder?
Ja, eine Woche danach.
Ach nee, es ist tatsächlich am 7. Oktober auch. Also zeitgleich mit dem Warhammer-Set kommt tatsächlich ein neues Draft-Booster-Set. Und dementsprechend, weil wir jetzt gerade Warhammer hatten, müssen wir jetzt ganz schnell die Infinity-Sachen noch irgendwie hinterherhauen. Und genau, da haben wir jetzt zum einen eine Übersicht bekommen von den Mechaniken, was in den Boostern drin sein wird. Und Previews verschieben wir jetzt einfach mal aufs nächste Mal. Worüber wir schon geredet haben in unseren bisherigen Videos, ist das Thema Silver-Bordered. Aber noch mal ganz kurz zusammengefasst, was ist das Neue in Bezug auf Silver-Bordered in diesem Set?
Es gibt kein Silver-Border mehr. Wir haben alles nur noch mit dem schwarzen Border. Und ähnlich wie sie es jetzt bei Universes Beyond machen und bei allen anderen Treatments, ist es jetzt so, dass Silver Border mittlerweile auch ein eigenes Treatment ist. Bedeutet, unten der kleine Holo-Stamp, der bei den Warhammer-Decks zum Beispiel bei allen Karten in einem Dreieck ist, weil sie Universes Beyond sind, ist bei den Karten, die jetzt Silver Border sind und damit aus einem Unset, also Unset, damit nicht legal für Commander und Legacy und für den Rest sowieso nicht, haben jetzt so eine kleine Eichel.
Ja.
Und so ein Archon. Und ja, daran erkennt man jetzt den Unterschied. Und wenn man jetzt sich überlegt, wie gut die Druckqualität manchmal war und das Ding gar nicht drauf war, schwierig. Ich muss aber dabei sagen, ich habe einen sehr interessanten Tweet gefunden, weil darüber haben sich ja einige Leute, inklusive wir, auch ein bisschen aufgeregt. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich meine Meinung sehr stark revidiert.
Okay.
Und zwar durch einen einzigen Tweet, der mich ganz stark ins Nachdenken gebracht hat. Woher weiß ich denn sonst, welche Karten legal sind in meinem Format?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ne?
Einfach nur, weil ich nachgucke.
Ja.
Und dann gucke ich bei der Karte halt auch nach. Also es macht halt keinen Unterschied. Und da muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlimm.
Ja.
Dann auf einmal mehr.
Ja, es stellt uns ja auch so ein bisschen vor die Herausforderung, mit diesem legal, nicht legal in Eternal-Formaten. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir werden das halt auch in zukünftigen Preview-Besprechungen ganz klar trennen. Da wird es ein Video geben auf YouTube oder halt ein Kapitel im Podcast, wo wir sagen, jetzt reden wir über die legalen Karten in Eternal und über die dann nicht legalen Karten, die dann zum Spaß sind. Und bei uns haben auch die Eternal-legalen Karten tatsächlich ein bisschen Vorrang, weil wir merken ja auch, das ist relevanter und die Diskussion geht ja dann doch eher in so eine Richtung. Aber genau, jetzt gerade in diesem Video oder in diesem Part reden wir halt erstmal allgemein, was im Set so drin ist. Und eine andere Thematik neben der Eichel-Thematik ist tatsächlich das mit den Stickern, wo es Karten geben wird, Die geben euch Tickets. Von diesen Tickets könnt ihr euch aus Sticker-Sheets eben Sticker kaufen. Und diese Sticker können teilweise Fähigkeiten hinzukriegen, wie irgendwie Trampel oder auch die Stats verändern im Sinne von, irgendwie, dann ist eure 1-1 aber eine 2-7 oder eine 6-5. Oder den Namen, genau, den kannst du auch noch ändern. Da kannst du dann irgendwie aus, keine Ahnung, Urza's Saga wird dann Death Urza's Saga, wenn du es irgendwie drauflegen möchtest. Es wird dann halt eben im Token-Slot diese Sheets geben, die verschiedene Sticker drauf haben. Ich glaube, es sind immer Namen-Sticker drauf, es sind immer Fähigkeiten-Sticker drauf, es sind immer Power-Toughness-Sticker drauf und kreative Sticker, die dann für andere Mechaniken relevant werden. Und diese Mechanik wird auftauchen in Eternal-legalen Sachen als auch in Infinity-Silver-Bordered-Sachen. Ähnlich wie Attractions. Das ist was ganz Neues. Das haben wir jetzt erst diese Woche quasi erfahren, dass es das geben würde. Attractions sind Karten, die ebenfalls wie Sticker außerhalb des Spiels sind. Also es sind keine Karten, die du in dein Deck packst, sondern sie werden quasi aktiviert von Karten, die dann sagen, you visit a attraction.
Und dann du hast aber ein Attraction-Deck anscheinend.
Genau.
Das ist halt die oberste Karte. Das ist ein Unterschied zu den Stickern. Bei den Stickern ist es ja auch so, man wählt eine Auswahl an Sticker, die man mitnimmt. Ja. Das haben wir nicht erwähnt. Also man nimmt nicht immer alle Sticker oder man hat Ding-Sticker, sondern man nimmt eine Sticker-Anzahl mit. Genau wie meine Attraction-Anzahl. Das heißt, man hat jetzt nicht nur sein Main-Deck, sondern auch sein falsches Deck. Sein Extra-Deck, auch falsches. Egal, man hat halt noch drei andere Decks dabei.
Ja, wenn das denn alles nutzt. So. Und genau, es gibt auch noch mal unterschiedliche Regeln für Constructed und Limited. Wahrscheinlich in Limited ist es mehr so, du hast die Attractions, die du gezogen hast, die halt im Token-Slot auftauchen. Und genau, die haben im Rules-Text Zahlen aktiviert von 1 bis 6. Das heißt, wenn eine Karte sagt, you visit an attraction, würfelst du eine Zahl. Also du würfelst mit einem 6-Sided-Die und du kannst nur Attractions auswählen von dessen Zahl, die du erwürfelt hast. Also zum Beispiel der Fortune-Teller ist eine Artifact-Attraction. Also es ist tatsächlich eine physische Permanente, die dann quasi im Spiel ist. Und die kannst du aber nur dann besuchen, wenn du mit deiner Karte eben eine 2, eine 3 oder eine 6 gewürfelt hast. Und so gibt's dann auch noch mal so einen leichten Randomness-Faktor. Aber dieser Part kann auch variieren. Also Fortune Teller gibt es in 7 verschiedenen Varianten, wo immer andere Zahlen gehighlightet sind. Also ihr merkt schon, das ist alles chaotisch und wacky. Und es gibt dann darüber hinaus eben noch auch Silver-Bordered Attractions, die haben dann auch eine Eichel unten, die sind dann auch nicht Eternal legal. Hüte sind ein Thema. Das ist eine Fähigkeit, die wird ausschließlich in Silver-Bordered sein. Das wird keine Eternal-legale Fähigkeit sein. Das heißt, dort werden in der Regel Hüte im Artwork gezählt oder die mit Stickern auf Karten draufgelegt werden. Da passiert irgendwas. Also
Darf ich eine Sache noch ganz kurz?
Ja, klar.
Bei Attractions ist es so, dass du, wenn du das Attraction visitst, legst du die oberste Karte auf. Mhm. Und zu Beginn der ersten Main-Step rollst du ein Six-Sided Die und visitst dann die einzelnen Sachen. Das heißt, wenn du mehrere Attractions offen hast, so 5, 6 Stück, weil du die alle gewisitzt hast, bekommst du zu jeder Main-Step, darfst du da würfeln und darfst die Zusatzeffekte pro Runde mitnehmen.
Ah, okay, verstehe.
So funktioniert es ein bisschen mehr. Es ist eine Triggered Ability, ist eine Ability, die getriggert wird, was ganz interessant ist, weil man kann sie stifeln. Mhm. Und es gibt auch Attractions, die haben Preise. Da musst du dann, wenn du das Ding visitst, zum Beispiel die Karte in die Luft werfen und bestimmt wieder fangen, dann kriegst du was dafür. Also da sind noch einige Sachen dabei. Also gerade die Attractions sind, glaube ich, eins der Main Parts. Entschuldigung, wenn ich mal unterbrechen muss.
Nee, alles aber gut.
Da ist noch einiges mit drin.
Genau, das ist halt auch das Ding. Ich versuche auch natürlich immer so ein bisschen, natürlich versuchen wir irgendwie alles zu nennen, aber das Ding ist, manche Karten sind halt auch eben egal. Also die sind dann halt, also die Fähigkeiten sind dann egal, weil sie entweder nicht Eternal Legal sind oder halt so selten vorkommen und eben diese Arten und Weisen. Also mir geht da, kann da schon sein, dass es mir sehr leicht was durch die Lappen geht da.
Ja.
Aber
dafür sind wir zwei Leute.
Genau, dafür sind wir zwei Leute, damit wir immer so ein Failsafe mit drin haben.
Yes.
Die nächste Mechanik ist Wordplay.
Ja, aber ich glaube, wir müssen Hüte noch mal anfangen, oder?
Ach so, haben wir nicht alles schon gesagt?
Okay.
Also,
es geht um Hüter.
Ja, genau. Ja, es ist halt Hüter einfach, gibt Karten, das ist halt das Ding, auf den Karten steht halt eben drauf, so, if a creature oder du selbst auch einen Hut auf hat, dann bekommt zum Beispiel eine Karte Triple Strike, im Fall jetzt von Hattrick. Ja. So, das ist halt so, ne, das ist halt so dieses Ding, was ich meine mit, da gibt's halt nicht viel zu sagen, weil da der Spaß auch mehr rauskommt, wenn man's eben spielt vor Ort und man dann sagt, ah ja, witzig, jetzt wird hier getriggert, ob ich einen Hut auf hab oder nicht.
Gibt es einen Sticker mit einem Hut?
Ja, es gibt, das ist halt das Ding. Es, in diesem Sticker-Beispiel, was wir eben hatten, da wurde zum Beispiel, wir haben hier Jetpack, Death and Seltitzer. Und da ist eine Axt, ein Bowlingpin und halt eben so ein Ornament für auf dem Kopf drauf. Und ich glaube, das würde unter den Regeln von Hut als Hut gelten. Ja, aber auch wichtig, wenn ihr draften geht mit Anfinity, nehmt auf jeden Fall eine Kappe mit, falls das relevant werden sollte.
Ja.
dann haben wir Würfel. Wir haben hier zum Beispiel ein Planeswalker Komet Stellar Pup. 4 Mana, 2 generische, ein rotes, ein weißes für ein 5 Loyalty Legendary Planeswalker Komet. Und der hat nur eine Null-Fähigkeit, die sagt, roll a six-sided die und dann bei 1 oder 2 plus 1 then create 2 1-1 green squirrel creature tokens, they gain haste until end of turn. Bei 3 ist es minus 1 und dann heißt es, then return a card with mana value 2 or less from a graveyard to a hand. Bei 4 bis 5 gibt keine Loyalty-Verschiebung, sondern Comet, Stellar Pup deals damage equal to the number of Loyalty Counters on him to a creature or player. Ach so, then und minus dann 2.
Ja.
Genau, ist auch wichtig, die Reihenfolge quasi, weil es diesmal im Rules-Text drin steht und nicht eine aktivierte Fähigkeit ist. Und bei 6 ist plus, ich kann es gar nicht lesen, weil es so klein ist, plus 1. And you may activate Comet Stellar Pup's Loyalty Ability 2 more times this turn. Ja, das ist,
wenn man eine 6 hat, noch mal zweimal würfeln darf.
Genau, genau. Also man kann eigentlich nicht so viele Optionen mit diesem Planeswalker, oder?
Man weiß vor allem nicht, was man bekommt.
Genau.
Ich finde es immer wieder lustig, dass Würfeln mit einem sechsseitigen Würfel und das Ergebnis nicht kennen, sowohl eine ultra witzige Anfähigkeit sein muss, wie auch etwas, was aktuell im Standard gespielt werden konnte.
Ja, ja.
Also, das Ding. Auf der anderen Seite habe ich jetzt schon ganz viele Leute gesehen, die jetzt richtig hyped darauf sind, dass mit der Pixie oder mit der, ich glaube, Barbarian Class ist das, wo man zusätzliche Würfel würfeln kann, ihn mit einfach Infinite Würfeln zu würfeln.
Ja, ja. Das ist halt das Ding, so Würfeln an sich, also das Ding bei den Dungeons and Dragons Karten war ja zumindest, dass das Minimum, was die Karte machen muss, das war auf einer normalen Kreatur eigentlich immer da. Das heißt, die Effekte waren nie so wacky. Was hier Komet macht, ist ja all over the place. Es ist ja halt mal hier Schaden anrichten, dann halt irgendwie ne Reanimation-Effekt und du hast halt wirklich keine Kontrolle. Es gibt nicht, wo du Komet spielst und weißt, okay, mindestens macht es das.
Ja.
Es kann sein, dass du würfelst und du würfelst nur Sechsen und dann würfelst du dich zu Tode und gehst in Timeout oder so. Und ja, und das sind so ziemlich es gibt noch eine Sache. People outside the game wird auch wieder thematisiert. Auch so ein Staple von Silver-Bordered-Karten. Da wird schon mal ganz viel gesagt, so von wegen, hey, deine Karten haben Fähigkeiten auf andere Tische von Leuten, die spielen. Oder man ruft jemanden an, der dann eine Regelfrage irgendwie klären muss oder so. Das wird auch jetzt wiederkommen, mit verschiedenen Effekten. Im Detail gehen wir da jetzt mal nicht so drauf ein, weil, wie gesagt, der eigentliche Spaß ist es ja, das dann beim Spielen live zu
Und ich glaube, die Outside the Game sind auch alle Silverboarded, also alle mit dem Archon versehen, weil es halt nicht im Competitive sein sollte. Dementsprechend ist das etwas, was wir später besprechen.
Genau, genau. Thema Booster. Es wird ja Draft-Booster und Collector-Booster-Boxen geben. Beide werden mit Boxtoppern kommen. Und in diesem Boxtopper wird immer eine Galaxy Shockland-Karte drin sein. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, Non-Foil? Wenn ich das, ich überprüfe das gerade nochmal, ob es halt hier in Foil oder Non-Foil drin sein wird. Aber auf jeden Fall könnt ihr sicher sein, wenn ihr euch eine Box davon kauft, ein Shockland habt ihr schon mal. Die anderen Shocklands können pro 24 Booster sollte ein Borderless Shockland quasi drin sein. Also das ist wirklich was, was äußerst selten vorkommen wird.
Ja, ähnlich wie, wenn wir den Types by Remastered nachgeguckt haben, ähnlich wie die Foil Old Border Karten, wovon eine bis maximal zwei pro Booster Box, also Display, drin sind. Das ist schon wenigstens.
Das stimmt. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht viel tun an den Preisen auf dem sekundären Markt.
Aber man bekommt ja trotzdem, wenn man kein Shockland bekommt, zumindest ein Basic Land, eins von 10. Es gibt ja 5 Basic Lands und davon gibt es jeweils 2 Versionen.
Genau.
Und also da kriegt man zumindest wie immer sein Full Art Land aus.
Genau, und es gibt auch wieder eine neue Foil-Version. Also es gibt dann auch diese Basic Lands in einem Galaxy Foil. Ich finde es irgendwie immer witzig, dass Wizards of the Coast versucht, in Bildern Foiling darzustellen, wo ich denke, das funktioniert halt nie.
Nein.
Also man muss das schon mindestens mit einer Animation machen, dass du die Lichtreflexion hast und weißt, wie es aussieht. Weil ich gucke ja auf ein Bild.
Da war es zum Beispiel schwierig. Bei Edged Foil oder ähnlichem oder auch bei dem Gilded Foil haben wir auch so ein Bild bekommen. Selbst da war es schwierig, das einzufangen.
Ja, total. Total, total. Und der Rest ist quasi mehr oder weniger. Ach so, es gibt noch quasi neue Showcase-Sachen. Das hat so ein 80er-Jahre Saturday Morning Cartoon Artwork, viele Karten. Also das hat dann wirklich so ein Showcase. Es gibt aber auch Super Art-Karten im selben Stil, wie zum Beispiel der eben erwähnte Komet, Stellar Pup. Also die Planeswalker werden borderless auch zu ziehen sein. Auf der Liste. Wo ich jetzt mal kurz gucken muss, Moment, die Liste taucht dann in Collector-Boostern auf. Okay, das ist jetzt auch.
Was?
Oder?
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe die Liste tatsächlich gar nicht beachtet.
Es gibt auf jeden Fall, also sie haben auf jeden Fall ein Update zu der Liste gebracht. Genau, und diesmal, they can only be found in Infinity Collector Booster.
Okay.
Genau, und da gibt's nämlich auch ein paar Änderungen. Da werden nämlich auch Karten mit drin sein würden. Also du hast zum Beispiel diesen Richard Garfield, diese Silverbordered-Karte wird da drin sein. Und genau, die wurde halt quasi nochmal angepasst. Die volle Liste könnt ihr euch unten in den Kommentaren angucken, beziehungsweise habt ihr da einen Link dazu. Und genau, das ist soweit dazu. Wir können jetzt noch die einzelnen Slots durchgehen von Collector-Boostern, aber das ist sowieso sinnvoller, wenn ihr euch das, glaube ich, selber mal anguckt oder euch überraschen lässt, was ja auch geht. Aber im Großen und Ganzen, wie immer in Collector-Boostern, noch zu viele Commons, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, weil sie vorne einen großen Stempel drauf gemacht haben. Box full of. Und wenn ich das lese mit Box full of Rares und Mythics, mit diesem Sticker, dann denke ich, ich kaufe einen Booster mit voller Rares und Mythics.
Ja.
Aber da sind Commons und Uncommons drin. Sie sind schon mal damit hart auf Fressbrett geflogen.
Ja.
Als sie gesagt haben, man kann bis zu 2 Mythics rauskommen. Mal gucken, ob wir dieses Mal auch wieder einen Refund bekommen für sowas.
Ja. Wobei sie draufschreiben, packed full of rares and foils. Also
ja,
Foils stimmt. Hast du auf jeden Fall drin. Also dementsprechend ist das auf jeden Fall eine spannende Thematik. Also ich weiß nicht, wie ist jetzt dein erster Eindruck zu Infinity? Ist das was, worauf du dich freust, jetzt auf die Preview-Season, auf das Produkt?
Also man merkt, glaube ich, bei uns jetzt gerade in dieser Berichterstattung, wir stolpern da auch aktuell so ein bisschen durch, weil es sehr, sehr schnell alles auf einmal kommt und es super weird ist. Es ist nichts, wo wir einfach sagen können, okay, das sind 4 neue Mechanics, die funktionieren ungefähr so wie Kicker und wir reden einfach drüber. Nein, es sind wirklich ganz viele Sachen, die dann auch irgendwie teilweise, wie jetzt zum Beispiel die Attractions, oben so einen Text haben, in der Mitte so einen Text haben und unten nochmal so einen Regeltext haben. Und wir wissen halt gar nicht, wird da jetzt gerade einfach nur beschrieben, was für eine wunderschöne Attraktion das ist und lade deine Freunde mit ein. Oder ist das auf einmal Regeltext?
Ja.
Und das ist halt noch so ein bisschen schwierig für mich, für den Weirdness-Faktor. Ich hoffe, dass die den bei den Eichel-Karten, bei den Anchor-Karten, ein bisschen nach oben drücken.
Ja.
Die sind mir aktuell noch nicht weird genug, die paar, die ich angeguckt habe. Die sind ganz nett, aber nicht weird genug.
Mhm.
Weil wenn ich das schon so strikt trenne, dann muss da auch der weirdeste Shit drin sein.
Ja.
Ich vermisse es, Karten zu zerreißen, sie in die Luft zu werfen. So habe ich Magic kennengelernt. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin gespannt drauf. Ich freue mich mega drauf.
Ja.
Ich finde Unsets immer cool. Ich bin gespannt, wie sie es machen mit den legalen Karten. Mit dem Stickern bin ich jetzt nicht so befreundet.
Hm.
So. Aber ich glaube, es wird wie viele andere Unsets ein geiles Limited-Format.
Ja, das muss ich auch sagen. Also das Schlimme, jetzt über Unfinity zu sprechen oder auch in der Vergangenheit über Unfinity gesprochen zu haben, ist halt eigentlich, dass wir es noch nicht gespielt haben. Und darauf kommt es halt bei Unfinity oder bei Unsets mehr als alles andere drauf, dass man halt wirklich das einfach mal in der Hand hatte, mal gedraftet hat, mal ein Limited gemacht hat, also ein Sealed oder sonst irgendwas.
Ja.
Und einfach diese crazy Effekte halt erlebt zu haben, das ist halt, das steht so viel drüber über diesen Diskussionen, ob jetzt, weiß ich, der neue Kumen Planeswalker, weil der jetzt Eternal legal ist, wird das Legacy brechen, ja oder nein? So, das sind halt so Sachen, das sind halt so, das ist der leider anstrengende Part bei Unfinity. Mhm. Ist halt so, dass sie sich wirklich dazu entschlossen haben, und über das Thema haben wir auch schon natürlich gesprochen, dass sie Silver Bordered komplett rauslassen. Das ist halt eine super schwierige Sache, finde ich, weil, ne, selbst wenn die Karten nicht broken sind in Constructed oder Commander, sind die auch schon teilweise so wacky und so funny, in der Art und Weise, dass es schon fast offensive ist. Also, ne, ich habe schon teilweise Artworks gesehen, wo irgendwie so ein riesengroßer Plüschball mit so einem aufgequollenen Gesicht oder sowas drauf ist, wo ich mir denke, das will ich nicht sehen, wenn ich Magic spiele. Also, ich will schon, dass irgendwie so, also, das ist halt Immersion-Breaking, nicht weil es eine andere IP ist oder so, sondern einfach nur, weil es halt, weil du guckst dir, also du hast quasi einen Soldaten neben einer Parodie von einem Soldaten stehen, ne? Oder du hast halt Jace the Mindsculpter neben Space Balerion, wo du denkst,
ja.
Also ich bin jetzt kein großer Lore-Typ oder so, oder der sagt, okay, ich habe eine Geschichte in meinem Kopf, während ich spiele oder so, aber es ist schon so ein bisschen, es wirkt einfach komisch, und das ist halt was leider so ein bisschen immer so ein bisschen den Geschmack beisäuert. Auch in der Berichterstattung, weil wir es irgendwie wie ein normales Set behandeln, aber irgendwie auch nicht wie ein normales Set behandeln, weil es nicht für alle relevant ist. Und keine Ahnung, es ist ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, wenn es irgendwann mal einen Draft gibt von Unfinity, ich werde definitiv hingehen, ich werde es definitiv zocken. Ich werde auch definitiv wieder Eichelkarten sammeln für meinen irgendwann zu startenden Silverbordered Cube. Und all diese Karten, also das finde ich schon witzig. Und ich glaube auch, das könnte eine sinnvolle Ergänzung sein, manche Karten oder manche Designs, die du halt nur so hier bringen kannst, für zum Beispiel Commander oder so. Ich sehe da schon auch Mehrwert drin, aber so ein bisschen diese negative Presse ist so ein bisschen schwierig abzuschütteln, glaube ich.
Ja, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich ein bisschen.
Absolut, absolut. Und ich würde sagen, tatsächlich mit Blick auf die Uhr, sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. War viel zu besprechen. Ich meine, einfach zwei Previews, die eine abgeschlossen, die andere gestartet und dann noch Bannings besprochen. Das war schon einiges. Dementsprechend ganz kurz nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Erik und Faria. Wenn ihr an dieser Stelle ebenfalls genannt werden möchtet und wenn ihr uns supporten wollt, dann schaut doch gerne mal vorbei bei patreon.com/gamery. Und natürlich auch ein besonderes Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche mit mehr Unfinity und mehr, was auch immer noch in der Magic-Welt so vor sich geht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.